Ich lese uns den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 3 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner. Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Was für eine Geschichte. Ist es nicht ein Glück, dass wir in anderen Zeiten leben? Was von den Schriftgelehrten und Pharisäern als todeswürdiges Verbrechen aufgedeckt wird, ist heutzutage kaum ein Kavaliersdelikt, oder? Eine genaue Statistik gibt es nicht. Schätzungen zufolge gehen in Deutschland ein Drittel, andere Schätzungen zufolge fast zwei Drittel, kein Unterschied oder keine Ahnung, wo der Unterschied herkommt, ein Drittel oder zwei Drittel der verheirateten Männer mindestens einmal in ihrer Ehe fremd. Bei verheirateten Frauen soll es mehr als die Hälfte sein. Wenn alle EhebrecherInnen ja, wenn alle EhebrecherInnen, wo ist eigentlich der dazugehörige Mann in unserer Geschichte, wenn die heute alle beseitigt würden, da hätten wir ein Bevölkerungsproblem. Da wären wir nahezu ausgerottet. Die Hälfte der Leute wäre weg. Als ich nach statistischen Zahlen gegoogelt habe, bin ich auf etliche Dating-Seiten gestoßen, die Seitensprungpartner vermitteln. Ja, da braucht man nur Fremdgehen mal googeln, zack, ist man auf solchen Seiten. Zudem auch Ratgeberseiten für derlei Vorhaben. Wie packe ich das an? Allerdings findet man auch etliche Ratgeberseiten, wie Mann oder Frau damit umgeht, wenn es einem passiert, dass der Partner fremdgegangen ist und es ist aufgeflogen. Ich bin dieser Sache dann nicht weiter nachgegangen. Kommen wir auf unseren Bibeltext zurück, dann erscheint er fragwürdig. Also würdig zum Nachfragen, aus damaliger und aus heutiger Sicht. Dieser Text wirft nämlich Fragen auf. Schuldig oder nicht schuldig? Das ist hier die Frage. Es geht um Fragen nach Sünde und nach Moral. Andererseits fällt bei genauem Hinsehen auf, dass das Vergehen jener Ehebrecherin gar nicht das Thema des Textes ist. Weder den Pharisäern noch Jesus geht es genau genommen um die Tat der Frau. Vielmehr geht es um die Frage der Verurteilung. Muss bzw. darf verurteilt werden und wenn ja, durch wen? Wer ist berechtigt? Es geht also um die Frage, wie umgehen mit Schuld, und zwar mit Schuld anderer. Und natürlich, das Verhalten von Jesus spielt eine entscheidende Rolle. Immerhin sollte es eine Falle sein, die Jesus gestellt wird. Ich möchte in meiner Predigt heute der Frage nach Schuld und dem Umgang damit thematisieren und habe dazu drei Steine mitgebracht, virtuell, gestehe ich. Drei Steine, da sind sie. Und jeder soll, bitte? Und jeder dieser drei Steine soll für einen Predigtpunkt stehen. Den ersten Stein, den nenne ich der belastende Stein der Schuld. Schuld oder nicht Schuld? Das ist hier die Frage, zumindest an die Pharisäer. Nach damaligem Recht war der Frau gegenüber die Sache eindeutig, ganz klar, schuldig. Aber heute? Wenn wir eine ehrliche Antwort auf die Frage haben wollen und uns nicht mit den Antworten des Zeitgeistes zufrieden geben wollen, dann müssen wir tiefer schürfen und danach fragen, was Schuld ist, was Sünde ist, nämlich vom Wesen her. Ich habe den Eindruck, dass gesellschaftlich heutzutage die Frage nach Schuld und Unschuld vor allem an zwei Parametern gemessen wird. Juristisch natürlich am Strafgesetzbuch und das ist auch gut so. Recht und Gesetz entscheiden über Schuld oder Unschuld eines Menschen. Solange also kein Verstoß gegen ein dort im Strafgesetzbuch verzeichneten Sache, solange da keine Schuld nachgewiesen werden kann, juristisch nachgewiesen werden kann, ist man unschuldig, die Unschuldsvermutung. Gut so. Der andere Parameter zur Schuldfrage ist das eigene Gefühl. Ich sage bewusst Gefühl und nicht Gewissen. Das eigene Gefühl. Das entscheidet subjektiv über Schuld oder Unschuld. Wenn auch nicht im juristischen Sinn. Da zählt das Gefühl zum Glück nicht. Sünde bzw. Schuld nach biblischen Maßstäben ist jedoch nicht zuerst eine Übertretung irgendeines Gesetzes, also ein sachbezogenes Delikt. Es ist auch kein Gefühl, sondern Sünde ist ein Beziehungsproblem. Sünde ist die Beschädigung oder die Zerstörung einer Beziehung. Dort, wo ich mich einer Person gegenüber beziehungsstörend oder gar beziehungszerstörend verhalte, werde ich an dieser Person schuldig. Das kann in Gedanken passieren, in Worten oder in Taten. So einfach ist das. Oder ist es einfach? Das ist Gott gegenüber so und das ist Menschen gegenüber so. Also mal konkret gemacht, genau genommen ist unsere fortschreitende Individualisierung auch Sünde. Sie ignoriert Beziehung und zerstört letztendlich Beziehung. Klar, dass dann Ehebruch auch Schuld ist. Denn eine Beziehung zwischen zwei Menschen wird massiv verletzt. Die intensivste zwischenmenschliche Beziehung. Nachvollziehbar ist aber auch, dass in einem Umfeld, wo zwischenmenschliche Beziehungen an Bedeutung verlieren und Menschen zu Einzelkämpfern werden, dass da Beziehung zerstörendes Verhalten irgendwie normal wird und schließlich legitim. Wenn es meinem Vorteil dient, wenn es mich glücklich macht, dann ist es erlaubt. Die Frage nach der Schuld in unserem konkreten Fall, wie überhaupt, lässt sich biblisch betrachtet also nicht an einem Gesetzestext entscheiden, sondern daran, ob ein Mensch durch einen anderen Menschen leidet. Der Gesetzestext hat dann die Funktion eines Spiegels, der mir zeigt, so sieht's aus. Insofern ist Schuld ein Stein, der schwer im Magen liegt oder auf der Seele, der Leben beeinträchtigt oder auch Leben zerstört. Ein Stein, der sich belastend auf Beziehungen legt, der misstrauisch macht, einsam und egoistisch. Ein Stein, den ich anderen Menschen aufbürde oder auch mir selber. Also erübrigt sich meistenteils die abwägende Frage nach schuldig oder nicht schuldig. Nach diesem biblischen Kriterium können wir uns die Frage wohl selbst beantworten, selbst wenn wir kein einziges biblisches Gebot und keinen Gesetzestext kennen. Denn wir merken früher oder später genau, welche Steine wir aufbürden, statt Lasten tragen zu helfen. Und damit kommen wir zum zweiten Stein, der geworfene Stein der Verurteilung. Ist das Gegenüber von Schuld nicht Gott oder ein Mensch, sondern ein Gesetzestext, dann lässt sich nicht nur die Schuld relativ einfach identifizieren, sondern auch der Umgang mit Schuld ist relativ einfach zu handhaben. Kasuistisches Recht nennt man das, ist ein Fall, ja, kasuistisches Recht. Wenn dann, also ganz einfach, Frau beim Ehebruch ertappt, Gesetztext aufschlagen, eindeutig schuldig, Todesstrafe, zack, Kopf ab oder wie auch immer, in dem Fall Steine werfen. Aber so einfach ist das nicht. Lassen wir das Verständnis von Jesus von Schuld gelten, funktioniert unser Regelwerk nicht mehr. Nach dem Gesetz des Mose war die Sache klar. Aber nach dem Gesetz von Jesus? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Dieser Satz von Jesus lässt die Ankläger verstummen und abtreten. Was heißt ohne Sünde? Heißt das, irgendwann einmal in irgendeiner Sache schuldig oder eben nicht schuldig geworden zu sein? Selbst da merken sie schon, diese Ankläger, dass sie selbst Schuldige sind, dass sie auch schon Steine aufgebürdet haben. Jesus entlarvt diese Ehrenmänner als solche, wie Eugen Roth sie so herrlich beschreibt. Kleines Gedicht von Eugen Roth, ein Ehrenmann. Ein Mensch, der mit genauem Glücke, geschlüpft durch des Gesetzes Lücke, bebt noch ein Weilchen angstbeklommen, doch dann, als wäre er gekommen durchs Haupttor der Gerechtigkeit, stolziert er dreist und macht sich breit. Und keiner wacht so streng wie er, dass niemand schlüpft durch Lücken mehr. Aber diese Antwort von Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie, dieser Satz meint viel mehr. Derjenige darf den ersten Stein werfen, der in dieser Sache unschuldig ist. Der in dieser Sache mit dieser Frau unschuldig ist. Der von sich sagen kann, ich habe alles versucht, um dieser Frau zu helfen. Ich habe versucht, sie zu verstehen. Ich habe sie begleitet, als ihre Ehe anfing, brüchig zu werden. Ich habe ihr geholfen, als sie Hilfe brauchte. Ich habe für sie gekämpft, als ich erfuhr, dass ihr Mann sie schlägt, wenn er getrunken hat. Ich habe mit ihr nach Auswegen aus der Krise gesucht. Und wer das alles nicht getan hat, hat keine Berechtigung, irgendeinen Stein auch nur aufzuheben. Das sagt Jesus. Andernfalls macht er sich mitschuldig oder ist schon lange mitschuldig. Einfach, weil er die Not der Frau ignoriert hat. Auch Ignoranz ist beziehungszerstörendes Verhalten und damit Sünde. Auch Unterlassen ist Schuld, auch im Strafgesetzbuch. Elie Wiesel, ein amerikanisch-jüdischer Wissenschaftler, Geisteswissenschaftler Elie Wiesel, hat mal gesagt, das Gegenteil, übrigens Holocaust-Überlebender, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn ich das Bedürfnis habe, Steine zu werfen, dann sollte ich mich hinterfragen, warum habe ich das Bedürfnis, Steine zu werfen? Und was sind das für Steine, die ich da werfe? die der Ablenkung von meiner eigenen Schuld. Indem ich sie auf andere werfe, glaube ich, sie am unauffälligsten loszuwerden. Indem ich auf andere zeige, glaube ich, von mir ablenken zu können. Wenn mir ein Fehltritt eines anderen sehr zu schaffen macht, mich emotional hochkochen lässt, dann lohnt es sich, mal bei mir selbst nachzuschauen. Dann trifft diese Angelegenheit in irgendeiner Weise einen wunden Punkt in meinem eigenen Leben. Ja, wenn ich das alles sage, dann stellt sich natürlich die berechtigte Frage, darf dann Schuld überhaupt noch beim Namen genannt werden? Oder kann man sagen, wenn alle schuldig sind, dann ist es ja auch egal. Wo kein Richter, kein Kläger, wie rum war das? Dann ist ja alles egal, kann ich ja machen, was ich will. Ist das ein Freibrief für freudiges Drauflossündigen? Sicher nicht. Der Schlusssatz von Jesus lässt keinen Zweifel aufkommen. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr, sagt Jesus dieser Frau. Jesus spricht sich weder gegen den Schuldspruch aus, noch gegen das Urteil. Aber er hinterfragt die Ankläger. Welche Motivation treibt euch? In dieser Geschichte war das ziemlich eindeutig, zumindest in Bezug auf Jesus. Eine Falle sollte es werden. Sehr zweifelhaft. Den Anklägern ging es nicht um die Frau. Traurig. Es ging ihnen noch nicht einmal um Genugtuung dem Gesetz gegenüber. Ihnen ging es schlicht und einfach um ihre eigene Rechtfertigung, die Jesus in der Art, wie er mit Menschen umgeht, in Frage stellt. Es ging ihnen um Rechthaberei und damit um Scheinheiligkeit. Sie glaubten, mit dem Beseitigen der als schuldig Ausgemachten lässt sich auch die Schuld beseitigen. Ihren eigenen Anteil an konkret dieser Schuld sehen sie überhaupt nicht. In meiner Freiberger Zeit kam ich mal Anfang des neuen Jahres ins Bibelgespräch und dann sagt jemand zu mir, das war in dem Jahr, als der Tsunami da in Ostasien da so gewütet hat, sagte, endlich hat Gott mal draufgehauen und die ganzen Sextourismus mal eins rein. Da habe ich gesagt, so ein älterer Herr war das, sage ich, was hat denn deine Jeans gekostet? Was hat das mit meiner Jeans zu tun? So, was hat denn deine Jeans gekostet? Dann hat er einen billigen Preis gesagt. Ich habe es an der Hose auch gesehen. Und dann habe ich gesagt, es hat was damit zu tun. Weil diese Hose nur 30 Euro gekostet hat, verkaufen Menschen ihre Töchter in die Sexsklaverei, damit sie über die Runden kommen. Du bist verstrickt in diese Geschichte. Und dann sagst du, Gott sei Dank hat Gott mal zugehauen. So einfach kommen wir aus der Nummer nicht raus. Ihnen ging es schlicht und einfach um die eigene Rechtfertigung. Und sie glaubten, mit dem Beseitigen des Schuldigen oder der Schuldigen das Problem aus der Welt zu schaffen. Und sehen den Anteil ihrer eigenen Schuld nicht. Und doch, Schuld darf und soll auch beim Namen genannt werden. Aber die Motivation, die dahinter steckt, die entscheidet über die Berechtigung des Aufdeckens. Und um diese Motivation ehrlich herauszufinden, ist es notwendig, einmal innezuhalten. Als die Ankläger Jesus bestürmen und ihm die Frau vor die Füße werfen, da tut Jesus etwas eigenartig, was viele Spekulationen hervorgerufen hat. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger in den Sand. Er tut es, bevor er überhaupt etwas sagt, und er tut es, nachdem er etwas gesagt hat. Ganz gleich, ob diese Geste eine tiefere Bedeutung hat oder nicht, Jesus nimmt mit dieser Geste den Druck aus der Situation. Er bremst die Emotionen, vielleicht sogar die eigenen, die diese delikate Angelegenheit hochgepeitscht hat. Er gibt sich selbst und seinen Gegnern Zeit, über Motivation und Emotion nachzudenken. Sich selber mal nachzuspüren, was läuft da gerade ab. Um also sachgemäß und vor allem beziehungsgemäß mit Schuld umzugehen, ist es wichtig, Abstand zu gewinnen, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Und Jesus schafft es mit seinem Verhalten und dem, was er sagt, allen Beteiligten gerecht zu werden. Und Gerechtigkeit ist in der Bibel bekanntermaßen ein Beziehungsbegriff. Ein Verhalten, das der Bezugsperson gerecht wird, oder sich an der Bezugsperson orientiert und damit diesem Menschen gerecht wird. Quasi das Gegenteil von Sünde. Gerechtigkeit, das Gegenteil von Sünde. Und damit sind wir beim dritten Stein. Und den nenne ich der Eckstein des Anstoßes. Die Ankläger sind abgetreten, schweigend, vielleicht sogar ehrlich betroffen. Allerdings sind sie nicht lange danach wiedergekommen und haben ihn letztlich beseitigt, den störenden Stein des Anstoßes. Jesu Umgang mit Schuld hat ihre Ordnung gestört, die so einfach ist und so eindeutig. Damit kann man über Bausch und Bogen alles aburteilen. Das ist ganz einfach. Und der macht das kaputt, diese einfache und gerechte Ordnung. Aber es gibt keinen Grund, mit Fingern auf die Ankläger zu zeigen. Das würde uns selbst zu Anklägern machen. Machen wir uns nichts vor. Auch wir tun uns schwer mit dem Anspruch von Jesus. Weil sein Verhalten keine allgemeingültigen und immer anwendbaren Fertiglösungen zulässt. Das macht's kompliziert. Es ist doch viel einfacher, das schwarze Schaf zu identifizieren und als Sündenbock in die Wüste zu schicken. Da kann man gleich alles mit draufpacken, auch eigene Altlasten und eigene Anteile, alles drauf und weg. Und so ist für eine Weile die Welt wieder in Ordnung und die eigene Seele erleichtert. Und bei Bedarf findet sich auch wieder ein Sündenbock. Aber damit machen wir uns schuldig, und zwar schuldig am schwarzen Schaf, am Sündenbock. Jesus sieht die Schuld und er sieht das Gesetz, das eindeutig gegen diese Frau spricht. Keine Frage. Aber vor allem sieht Jesus diese Frau, ihre Lebensgeschichte, ihre Angst ganz aktuell. Es geht um Leben oder Tod. Ihre Zerrissenheit und ihre Perspektivlosigkeit. Eigentlich ist ihr Leben an diesem Ort zu Ende, mitten im Tempel. Und er hat Erbarmen. Er hat Erbarmen mit dieser Frau. So ist Jesus. Dieser Stein des Anstoßes, so ist er zum Eckstein geworden, zum wichtigsten Stein eines orientalischen Gebäudes, das das ganze Gebäude stabilisiert und zusammenhält. Vielleicht stimmt ja die Annahme, dass Jesus die Namen der Umstehenden in den Sand geschrieben hat. Als Hinweis auf Jeremia 17, Vers 13, das ist so eine Auslegung dieser Geste. Da heißt es nämlich, die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Quasi vom Winde verweht werden sie sein. Jene Frau mit ihrer Schuld macht nur sichtbar, was uns alle betrifft. Wir sind schuldig. Und wir sind Menschen, die Gott verlassen haben, die ihm gegenüber und Menschen gegenüber beziehungsstörend oder gar zerstörend leben. Wir haben es verdient, dass unsere Namen in den Sand geschrieben werden, wo der Wind sie verweht oder Füße das einfach wegwischen. Aber Jesus möchte das nicht. Jesus möchte unsere Namen in das Buch des Lebens schreiben. Und deshalb kann er nicht nach unseren Maßstäben urteilen oder richten. Er selbst hat sich zwischen den Ankläger, zwischen die Ankläger und die Frau gestellt. Und er stellt sich bis heute zwischen den Ankläger und uns Sünder. Aber er stellt sich auch zwischen uns Ankläger und den oder die Sünder. An seinem Kreuz zerbrechen alle Anklagen. Wichtig ist wohl der Schlusssatz von Jesus. Der bewahrt uns vor leichtfertigen Missverständnissen. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Wie Jesus mit Schuld umgeht, ist eben kein Freibrief. Jesus verharmlost Schuld nicht. Ach, alles halb so schlimm. Wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Die Vergebung Jesu stellt in die Freiheit, mein Leben von jetzt an anders zu leben. Mag bisher der Spruch zutreffend gewesen sein, du hast keine Chance, nutze sie. So befreit Jesu Satz und er sagt, ich schenke dir Freiheit, nutze sie. Schuldvergebung hat immer zu tun mit Lebensveränderung. Wenn wir diesen Zusammenhang ausklammern, machen wir Gottes Gnade zu einer billigen Gnade, wie es Bonhoeffer ausgedrückt hat. Und noch eins bleibt festzuhalten: Vergebung von Schuld befreit nicht automatisch von den Konsequenzen unserer Schuld. Eine zerbrochene Ehe hinterlässt Wunden. Einmal Gesagtes lässt sich nicht mehr zurückholen. Angetanes Unrecht kann ich nicht ungeschehen machen. Und dennoch steckt in der Vergebung von Jesus die Kraft, dass Beziehungen heil werden können, dass Wunden heilen und ein Aufeinanderzugehen neu möglich wird. Wenn es heute zu Beginn des Gottesdienstes darum ging, Ton in Gottes Hand zu sein, dann sehe ich hier die Parallele. Sowohl der Satz von Jesus an die jüdischen Gesetzesvertreter, nämlich wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, als auch der Satz an die Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, bedeutet nichts anderes als gib dich in Gottes Hand und lass dich von ihm formen und prägen. Du musst nicht so weitermachen wie bisher. Gib dich in seine Hand, lass dich von ihm formen und prägen. Sowohl dein Urteilen als auch dein Verurteiltwerden erscheint nicht nur in einem anderen Licht, nein, du selber erfährst Veränderung, wirst geprägt von Gott selbst, von Gott, der Liebe ist in Person. Der Stein der Weisen im Zusammenleben von Menschen ist der Stein, der nicht geworfen wird. Und der andere Stein der Weisen ist die Besinnung auf die Liebe Jesu und seine Vergebung, von der wir alle leben. Amen.